Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Macht Dunkelmäuschen, dem Bates Podcast. Wir haben uns lange nicht gehört, es war Ende letzten Jahres, glaube ich. Und in der Zwischenzeit ist natürlich viel passiert. Unter anderem waren wir natürlich in Kassel bei dem wunderbaren Theaterstück über die Bates. Ja, wir waren auch zusammen da, war ein kleiner Trip. Wir haben euch ja auch ein bisschen Fotomaterial geschickt und werden natürlich zu einer späteren Zeit, wenn es ja nicht mehr um die aktive Bandgeschichte geht, sondern wenn wir da drüber hinaus schauen, nochmal drauf zurückkommen. Denn wir hatten das große Glück, dass wir mit dem Regisseur, mit dem Dominique, sprechen konnten, bevor die Premiere war. Das war natürlich ziemlich großartig, weil wir da auch total verpeilt und unvorbereitet reingegangen sind. Also im Sinne von, wir konnten uns halt einfach nichts drunter vorstellen, ne, was uns da jetzt erwartet als Bates-Theaterstück. Es hätte eine sehr große Bandbreite von Fremdschämen bis hin zu Jubeltrubel und emotionalen Tränenausbrüchen werden können. Und es war dann doch sehr nah an dem letztgenannten Bereich, würde ich sagen. Also wir waren sehr ergriffen und ich glaube, das ging allen so, die da an dem Abend auf der Premiere waren.
Absolut.
Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Wollen wir noch mal kurz an der Stelle sagen und wir werden euch das Interview, was wir mit Dominik geführt haben, der uns ein bisschen was zur Entstehung des Theaterstücks erzählen wird oder es getan hat, was wir euch dann weitergeben werden, natürlich auch nicht vorenthalten. Aber im Moment sind wir natürlich noch nicht im Jahr 2026, sondern 1996, ne? 30 Jahre zurück in der Zeit. Und wir hatten ja das Jahr 1996 schon begonnen. Wir haben schon ganz viel gesprochen in der letzten Sendung über das Jahr 96, was da alles so passiert ist. Kicks and Chicks, Release-Party der Kicks and Chicks, Riesen-Festival-Auftritt in Budapest auf dem Pepsi-Shiget-Festival, wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe, mit über 30.000 Zuschauern in der Spitze. Wirklich ganz, ganz vielen Sachen, die passiert sind. Kontakte zur Bravo, zu dem famosen Jugendmagazin dieser Zeit, heutzutage nicht mehr annähernd diese Strahlkraft, wenn nicht völlig bedeutungslos geworden. Aber in den 90ern natürlich immer noch ein Riesending und sehr wichtig für Promo, Bekanntheit und so weiter. Und das hat der Band nochmal richtig Bekanntheit verschafft, zusätzlich zu den ganzen TV-Auftritten, Viva etc., was alles so in den letzten Jahren und um 96 rum passiert ist, vor allem seit Billie Jean. Ja, und da sind wir jetzt mittendrin, statt nur dabei. Wir hatten, wenn ich recht erinnere, korrigiere mich da gerne, Sascha, falls ich da Mist erzähle, zuletzt über den Sommer gesprochen, über die Festivalsaison und die Konzerte alle noch abgedeckt und hatten absichtlich einen Stopp gemacht vor dieser großen Kicks and Chicks Tour, die jetzt beginnt.
Absolut korrekt.
Und die ist in mehrere Teile gesplittet, weil sie doch sehr groß ist. Sie beginnt im Herbst, im September, da setzen wir jetzt ein. Und dieser erste Block dieser Tour ist der Herbst-Tour-Block und der ist wiederum unterteilt in drei Teile mit jeweils einem anderen Support-Act. Im ersten Teil, man kann sagen roundabout, jeweils 10 Konzerte, haben wir die wunderbaren Schüssler-Dü als Support. Danach folgen die 3 O'Clock Heroes und als letztes die Yeti Girls, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben. Werden wir auch noch tun in dieser Sendung und widmen uns aber jetzt natürlich erstmal der ersten Band, die auf diesem ersten Teil des ersten Teils der Tour supportet. So verrückt ist das, jawohl. Was ist über Schüssler-Dü zu sagen? Wir lassen uns mal ganz locker in diese Sendung fallen mit einem Kommentar von Rap.
Schüssler-Dü waren Kumpels von uns. Dulli hat damit gespielt. Der ist ja dann nachher bei uns eingestiegen. Und sein Bruder hat Schlagzeug gespielt. Der ist ja leider auch in Suizid. Ist ja leider irgendwann gestorben. Das war Elvis Schüssler, hat er sich genannt.
Interessanter Kommentar zum Einstieg, vor allem, weil er auch nicht ganz so fröhlich ist. Ne? Wir müssen leider erfahren, dass eben ein Teil dieser Band, nämlich Elvis Schüssler, schon nicht mehr unter uns weilt. Und das war eben Dullis Bruder. Dulli ist Bassist bei Schüssler-Dü. Dulli, der ja eigentlich Tilman Schüssler heißt und eben die Schüssler-Brüder sozusagen als Namensgeber für diese Band. Also Dulli und sein Bruder, der Elvis genannt wird, eigentlich Basti heißt, und Stefan Becker. Und von dem werden wir uns jetzt noch ein bisschen mehr erzählen lassen.
Chissadü ist ein lustiger Haufen gewesen. Also es ist Dulli, der später ja bei den Bates dann auch Gitarre gespielt hat. Der hat da als Skinhead-Bassist angefangen. Auf den Platten, CD-Covern sieht man ihn auch mit kurzen Haaren und Lonsdale-T-Shirts und Springerstiefeln. Hatte so seine Skin-Phase. Er ist später bei den Bates dann aufgetaucht. Die hatten ihm, glaube ich, gesagt, also Dulli kannst gerne mitmachen, aber einen Skinhead können wir nicht brauchen in der Band. Ja, Dulli war so der kleine, ruhigere Bruder von Basti, der halt mit mir schon bei Lost Lyrics gespielt hatten. Ich bin dann bei Lost Lyrics raus, dann haben wir zusammen praktisch dann einfach mal aus Scheiß mit noch einem anderen Sänger aus der Region, Jeffy, der bei Brandy Corps und später Bradleys dann halt gleichen Leute, haben es nur umbenannt, gesungen hatte, haben wir dann diese Band gegründet mit dem Motto 15 Minuten, um einen Song fertig zu machen, also 5 Minuten Musik, 5 Minuten Text, 5 Minuten Einproben, dann musste das fertig sein. So waren die ja noch. Das war Ramones auf 78 Umdrehung. Es war mehr ein Projekt, trotzdem haben wir dann zwei Platten gemacht und das Bates Management hat uns dann auch kurzzeitig unter Vertrag, also vielleicht waren wir nur ein Abschreibobjekt, ich weiß es nicht genau, aber das zweite Album haben sie bezahlt, also Bernhard und Martin waren dann sozusagen unser Management und haben uns dann halt mit dem Bates einfach mitgenommen. Und dann sind wir auch nochmal mit Schüsseldü, das sehe ich auch nochmal durch Deutschland durchgerobbt. Und weil es aber eine unglaublich faule Band war, ich musste die immer abholen und fahren, die hat halt keinen Führerschein, kein Auto und so weiter, war ich ja irgendwie so ein bisschen müde und dann habe ich, glaube ich, die in Kassel, Dulli und Basti abgesetzt und habe gesagt, ja, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Also gar nichts, über nichts gesprochen. Gesagt, ich danach, jetzt melde ich mich mal nicht, mal sehen, wann sie sich wieder melden. Und sie haben sich nie wieder gemeldet. Wir haben uns nie aufgelöst, aber wir haben einfach nie wieder geprobt. Es war dann irgendwie einfach, es war vielleicht auch der Höhepunkt, auch der richtige Zeitpunkt, ich weiß es nicht genau, aber es war so. Aber es gab keinen Streit oder es war einfach nur, war dann so plötzlich.
So, Ramones-Core-lastige Band, wir spielen euch mal kurz was ein. Das ist also die erste Band, die ich persönlich sehr schön finde und sehr gerne höre und sehr mag, die eben auch sehr eng verbandelt ist mit den Bates, nicht nur, weil Dulli natürlich später Bates-Mitglied wird, wie wir alle wissen, sondern eben auch aufgrund dieser Connection. Das ist natürlich eine Wolfhager-Band, Wolfhagen respektive Kassel, die sowieso mit den Bates sehr eng verbunden sind. Es gibt diese Lost Lyrics-Verbindung über Stefan und Basti, beziehungsweise Elvis. Und ja, dann sind sie jetzt im Prinzip auch noch so ein bisschen unter Vertrag beim Bates-Management und werden deswegen eben mit auf Tour genommen. Ist halt eine befreundete Band, schlicht und einfach. Und wir begehen mal diesen allerersten Termin dieser Tour. Das ist der 13.09.96. Tag 1 startet im Sauerland, in Brilon, in der Gemeindehalle. Und direkt zu diesem allerersten Konzert haben wir eine kleine Anekdote. Wir bleiben bei Stefan Becker. Der hat nämlich da den Fahrer gespielt und da hat er eine kleine nette Anekdote für uns.
In der Zeit, weil sie halt Bravo-Stars waren, war es dann auch so, das gab es dann so Abziehbilder, fällt mir gerade noch ein, mit Tattoos. Und auf einer dieser Fahrten habe ich gesagt, hast du schon gesehen, dein Tattoo ist in der Bravo. Er guckte mich an, was ist ein Quatsch. Und doch, hier, guck hier. Und dann war seine, also so eine Spinne, hat auf den Arm tätowiert gehabt. Und sie hat hier, Bravo, ich habe sie gekauft, nimm sie. Und er hat sich dann, hat es erst nicht geglaubt, aber dann hat er sich dieses Tattoo genommen, das war so ein Klebetattoo. Und dann hat dann seine Spinne, die er, glaube ich, hier auf dem Arm hatte, hat dann die andere Spinne noch darunter geklebt, hat dann zwei Spinnen für den Abend auf dem Arm. Fand ich auch sehr schön. Also er hat auch schon ironischen Umgang mit dem Startum dann irgendwo auch gehabt. Das hat er dann auch wieder nicht so ernst genommen. Muss man dann auch sagen. Also ich glaube, das Problem ist, dass sie vieles nicht so ernst genommen haben. Das hat dann bei den ernsteren Themen, glaube ich, nicht dazu geführt, dass die guten Entscheidungen getroffen worden sind, leider.
Ja, sehr schön. Hatte ich bis dato auch noch nicht gehört, die Story. Also ja, Zimbel hat sich seine eigene Bravo-Tattoo-Spinne nochmal unter die zweite gepinnt. Wahrscheinlich nicht sehr zur Freude von Rap, denn der mag Spinnen überhaupt nicht, wie wir erfahren haben. Und tatsächlich hat sich irgendwann mal eine kleine Spinne abgeseilt neben ihm live auf der Bühne. Was? was er dann auch nicht so toll fand, aber er hat sich wahrscheinlich nicht rausbringen lassen. So, das war der erste Termin. Sie starten sozusagen im Sauerland und dann folgt der zweite Termin, einen Tag später, 14.09. in Münster, im Jovel, und das wird direkt abgebrochen. Und ich kann sagen, ich habe sowohl Merten als auch Dulli danach gefragt, ob sie sich irgendwie erinnern können, warum dieses zweite Konzert auf der Tour direkt abgebrochen wurde, konnten sich aber tatsächlich nicht erinnern. Also häufig,
schade.
Ja, sehr intensive Erinnerungen vorhanden, aber in dem Fall irgendwie nichts hängen geblieben. Man weiß es nicht. Münster hat den Jungs kein Glück gebracht. Dann geht es weiter, einen Tag später in Siegen in Betzdorf in der Stadthalle. 17.09. dann Düsseldorf Stahlwerk. 18.09. Oberhausen Turbinenhalle. 19.09. Bremen im Aladdin. 21.09. Fulda im Kreuz, ganz oft gespielt. Dort dann 22.09. Braunschweig, Jolly Joker. 24.09. Flensburg, Wikingerhalle. Und am 25.09. spielen sie in Kiel in der Max Music Hall. Und wir haben jetzt mal 11 Termine mit dem Support von Schüssler-Dü gespielt. Wir haben jetzt soweit keine weiteren Statements zu diesen einzelnen Terminen, springen deswegen direkt weiter zur zweiten Supportband und zum zweiten Teil des ersten Tourblocks dieser Kicks and Chicks Tour und hören mal rein, was Rap zu den 3 O'Clock Heroes zu sagen hat.
3 O'Clock Heroes ist eine Frankfurter Band. Geile Band. Die hatten eine ziemlich geile Version von The Boxer. Simon Garfunkel. Super nette. Und das war eigentlich immer ganz nett. Das war auch so eine Band, mit denen man dann auch Kontakt gesucht hat. Die waren einfach, ich kann mich an ein Ding erinnern. Das war Backstage und ich wollte auf Toilette gehen. Und dann kam ich dahin und da habe ich gesagt, das ist scheiße. Wie kann denn einer vergessen zu spülen hier? Wieso vergisst jemand hier seine Kacke runterzuspülen? Ne? Und ich musste gleich wieder da raus. Ich habe gespült und bin da raus. Und dann habe ich nachher erfahren, dass der Drummer saß auf dem Klo in aller Seelenruhe und das war Backstage unter der Bühne. Auf einmal ging das Intro los. Ach du Scheiße! Aufgesprungen, hat es noch nicht mal geschafft, sich zu säubern. Auf die Bühne, auf seinen Stuhl, schwitzen. Kacke, das ist sehr unangenehm. Und ab da hat man uns immer einen Scherz an der Pogo dann immer vom Backstage eine Klorolle genommen, hat sie ihm auf sein Monitorbox gestellt. Ne? Das war irgendwie, irgendwann war es auch abgegessen, das Thema. Aber es war ein Running Gag. Ich glaube, das waren die 3 O'Clock Heroes.
Ich habe nichts weiter von denen zu erzählen, außer, dass sie die Scheiße nicht runterspülen. Ja, also das waren die.
Ja, wir nehmen unser Lachen noch so ein bisschen mit aus dem Off, weil wir fanden es sehr schön. Ja, ich glaube, das waren die 3 O'Clock Heroes. Mit dieser Story sind sie Rap in Erinnerung geblieben. Ja, und das ist natürlich eine Story. Ja, sowas vergisst man nicht. Ne? War irgendwie kacke. Es geht munter weiter auf Tour Teil 2 von Teil 1. Wir haben wieder einige Termine. Sascha, lies mal vor.
27.09. in Hamburg, große Freiheit. 28.09. Schwerin, Halle am Fernsehturm. Einen Tag später am 29.09. Frankfurt-Oder in der Easy Dance Hall. Easy Dance Hall, das klingt doch so richtig nach Frankfurt-Oder. 1.10. dann in Magdeburg im AMO oder AMO. 2.10. in Berlin Arena. 4.10. Chemnitz Kraftwerk, 5.10. Gotha in der Stadthalle, 6.10. Leipzig, Easy Auensee, 8.10. Hannover im Kapitol, 9.10. Göttingen im Outpost, ach schön, und 10.10. Osnabrück im Heidepark.
Mhm. Ja, genau. Und man sieht auch, die Venues sozusagen wiederholen sich. Also natürlich haben sie schon mittlerweile viele, viele Male in Göttingen in der Outpost gespielt. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Auch Osnabrück, Hyde Park ist kein unbekannter Laden mehr. Wir erinnern uns an Beppo, der die Jungs da zum ersten Mal gesehen hatte. Und ja, wir haben wieder roundabout 10, 11 Konzerte gespielt, also sind jetzt ungefähr so bei 20, die jetzt mit den großartigen 3 O'Clock Heroes aus Frankfurt. Und jetzt folgt der dritte Tourteil des ersten Tourblocks, nämlich dieser Herbsttour. Und da sind wir jetzt bei den Yeti Girls angelangt. Und nun hören wir mal rein, was ein illustres ehemaliges Mitglied, was heißt ehemalig, Yeti Girls haben sich genau wie Schüssler Dü niemals offiziell aufgelöst. Wollten ja letztens eigentlich auch nochmal spielen, hat leider nicht geklappt. Man hofft aber auf Wiederholung oder irgendwie eine weitere Gelegenheit. Und genau, hören jetzt mal rein, was Jessica Yeti zu sagen hat.
Yeti Girls und Bates, das hat so gut gepasst. Wir haben wirklich wahnsinnig viele Menschen auch, also Menschen, die uns jahrelang dann noch nachgereist sind und jahrelang mit uns zu tun hatten, auf Konzerten waren, die kamen da und haben uns da entdeckt. Das war wirklich ein Geschenk, nicht nur menschlich gesehen, weil wir da Freunde gefunden haben und Bekannte gefunden haben, sondern es war auch musikalisch gesehen, was war Arsch auf Eimer. Das hat so gut funktioniert.
Wie Arsch auf Eimer hat es gepasst, Yeti Girls und Bates. Das haben wir auch schon mal angeteasert, dass Jessica das so empfunden hat und uns gegenüber so geäußert hat. Zum einen haben die profitiert, wie er ja auch gerade gesagt hat, von diesem Tour-Support. Also Yeti Girls sind danach wirklich nochmal eine ordentliche Nummer bekannter gewesen und man hat sich eben angefreundet. Wir haben jetzt also im Prinzip drei befreundete Bands sozusagen, die Bates da begleiten. Das ist natürlich sehr schön. Viel entspanntere Stimmung als mit den grummeligen Engländern von Peter and the Test Tube Babies zum Beispiel. Aber auch das war Teil dieser Karriere. Und jetzt geht's in den dritten Teil zusammen mit den Yeti Girls. Und ja, der umfasst ebenfalls wieder ungefähr 11 Konzerte.
12.10. Wilhelmshaven im Pumpwerk, 13.10. Bielefeld, PC 69. Am 15.10. in Nürnberg Löwensaal, 16.10. Passau Music Hall, 17.10. München im Nachtwerk, 19.10. in Tuttlingen Festhalle, 20.10. Biberach in der Giegelberghalle. Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, sogar schon mal, die Giegelberghalle, ich erinnere mich. 22.10. Stuttgart-Wangen im Longhorn, 23.10. Saarbrücken in der Garage, 24.10. Frankfurt-Batschkap, 26.10. Trier im Kolosseum und 27.10. hier bei mir in Köln am Theater am Rudolfplatz.
Ja, genau. Also, die Tour ist zunächst mal in diesem ersten Block des Herbst-Tour-Teils dieser Kicks and Chicks-Geschichte vorbei. Also, man hat ungefähr 35 Konzerte jetzt gespielt.
Krass.
Innerhalb von anderthalb Monaten. Das ist schon heftig. Dieser erste Tour-Teil endet jetzt erstmal am 27.10. mit dem letzten Termin, den du gerade vorgelesen hast, in Köln. Wie gesagt, im Theater am Rudolfplatz. Und hier bei diesem letzten Konzert treffen sich jetzt die Bates Girls aus der Aktion, aus der Bravo, und machen eben Fotos mit denen. Ne? Es gab ja diese Ausschreibung, sendet uns euer Kicks and Chicks Beispielbild, wie auch immer, wir suchen das Bates Girl, das Kicks and Chicks Girl. Aber es gibt natürlich eine reale Person, ein reales Mädchen, heute natürlich Frau, die damals da gewonnen hat bei dieser Aktion. Und auch einige andere Mädels, die da mitgemacht hatten, durften dann eben an diesem letzten Termin der Tour mit auf die Bühne. Und da werden eben auch Tonaufnahmen gemacht, die sich dann später auf der 97er CD Punkt wiederfinden, wo eben die Fans zusammen Dinosaur singen. Ehrlich gesagt, ein ziemlich schreckliches Stück Musik, will ich es jetzt mal gar nicht nennen. Aber man kann es sich anhören, wenn man sozusagen diesen 27.10.96 nochmal Revue passieren lassen möchte. Da wird sozusagen auch schon ein bisschen vorweggenommen, was so ein bisschen bezeichnend ist für die Bates, vor allem zu dieser Zeit ihrer Karriere, also das vorher auch schon der Fall war, was wir auch gehört haben, aber auch immer wichtiger wird. Girls, Girls, Girls.
Ich weiß, dass es auch solche Tourabschlussaktionen gab. Da sind Sachen, aber ich erinnere mich nicht mehr, was. Also es gab wirklich Sachen, die Bates haben irgendwas gemacht oder wir haben was gemacht oder wir und die Crew haben was für die Bates gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Wir haben irgendeine Art von Gag, wurde, also die haben uns was Lustiges gemacht, wir haben denen was gemacht oder vielleicht sind die auch zu uns auf die Bühne gekommen, haben ein Lied mit uns gesungen, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß an mich an solche Aktionen erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass Rap hatte ein Endorsement von Paul Reed Smith. Wer Gitarre spielt, wird jetzt bei dem klingeln jetzt die Ohren, weil das ist Paul Reed Smith, so eine edle Gitarrenschmiede, der hat immer Paul Reed Smith Gitarren gespielt. Der soll an dem Abend da gewesen sein, da erinnere ich mich noch dran. Dann gibt es eine Band, die heißen The Lords, eine 60s-Band, die sollen auch da gewesen sein, alles am selben Abend. Also ich erinnere wahnsinnig viel. Ich habe bei dem Stage Dive meine Kontaktlinse verloren, auch daran erinnere ich mich.
Ich habe beim Stage Dive meine Kontaktlinse verloren. Mein Gott, wie macht man denn sowas?
Aber ich erinnere mich nicht an das, an die Wahl des Mädchens und dass die mit auf der Bühne war. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Abgesehen davon, dass wir ja, da waren ja jeden Abend Mädchen. Um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Also Mädchen waren wichtig. Da, in dem ganzen Komplex waren Mädchen schon wichtig.
Also ja, irgendwie waren The Lords da. Man hatte ja eben dieses Cover gemacht. Eventuell hatten die da Interesse, sich das irgendwie mal live anzuhören. Ich weiß es nicht. Und angeblich eben auch Paul Reed Smith. Auch das weiß ich nicht. Müssen wir vielleicht Rap nochmal fragen, ob der sich daran erinnert. Wir haben Jessica nach Rap interviewt, deswegen müsste man da jetzt nachträglich nochmal nachfragen. Aber das ist natürlich auch alles interessant und vor allem die Kontaktlinse, die verlorene beim Stage Dive hat uns doch irgendwie amüsiert.
Wer sie findet, mag sich bitte melden.
Ja, genau. Aber was wir ja eigentlich zu Beginn des Kommentars so ein bisschen herausstellen wollten und jetzt zum Ende nochmal deutlich wurde, Mädels waren in diesem ganzen Bates-Komplex schon sehr wichtig, war Jessicas Eindruck. Genau, also da passt natürlich diese Aktion mit dem Bates-Girl gut rein. Das ist halt gerade so ein bisschen die Zielgruppe. Man hat junge Mädels im Publikum, in der ersten Reihe vor allem, aber auch grundsätzlich durch diese ganzen Bravo-Auftritte und Viva-Auftritte ist natürlich die Jugend, die weibliche Jugend noch viel zahlenmäßiger vorhanden, als es vielleicht früher in Eschwege im Jutz auch schon der Fall war. Also das hat sich jetzt natürlich nochmal enorm gesteigert. Um mal kurz einen kleinen Einschub zu machen und weil wir ja gerade sozusagen den ersten Tourteil schon mal abgehakt haben, kurz mal, um sich nochmal so ein bisschen zu sammeln, zu orientieren, was haben wir eigentlich gerade? Wir haben diese Bates GbR, also wirklich eine Firma mit einer festen Crew von ungefähr 20 Mann, also das ist eine richtige Entourage mittlerweile. Wir haben einen Tourmanager, wir haben Fahrer, also wir haben einen Haufen Leute, die für die Bates arbeiten und für nichts anderes. Ja, also vielleicht nicht uneingeschränkt, aber zumindest ist das jetzt eine Firma, ne, mit Angestellten. Und diese Crew reist jetzt im Nightliner. Die Band hat zusätzlich noch so einen schnellen Kleinbus, der etwas komfortabler ausgestattet ist. Also das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen sehr organisiert und hierarchisch strukturiert, nicht mehr allzu punkig, aber das bringt eben jetzt die neue Verantwortung sozusagen mit sich und das bringt eben auch mit sich, dass zum Beispiel, da haben wir auch letzte Sendung drüber gesprochen, Leute wie Arne jetzt nicht mehr unbedingt Platz in dieser Nummer haben, weil sie eigentlich keine Funktion erfüllen. Es ist jetzt auch eine Catering-Firma auf Tour mit dabei. Das ist übrigens die Rote Armee-Fraktion. Über die werden wir auch noch am Rande ein bisschen sprechen. Und die Technik wird vor allem natürlich auch immer anspruchsvoller und professioneller. Und tatsächlich wird die Perfektion leider auch übertrieben, denn zum Beispiel Klubes Monitoranlage, die wird so groß und laut, dass man damit alleine einen kleinen Club hätte bespielen können. Und er hat tatsächlich dann auch irgendwie das Gefühl, er kann sein Schlagzeug gar nicht mehr hören. Das ist vielleicht nicht unbedingt immer alles gut, was viel ist, ne? Viel hilft viel, sagt man ja so ironischerweise, was natürlich nicht der Fall ist. Das gehört definitiv auch dazu. Und wir haben mal mit Bernie drüber gesprochen.
Als es dann so groß war, dass wir eine eigene Ton- und Lichtfirma mitgenommen haben und Bühnen aufbauten, weiß der Kuckuck was. Das ist so, den Fehler machen, glaube ich, alle in Deutschland, wenn sie denken, sie haben so ein gewisses Level. Wir brauchen es jetzt. Wir müssen unsere eigene Anlage mitnehmen, sonst klingt das alles nicht. Da steigert man sich gerne rein, verbrennt unfassbar viel Geld.
Aber ich glaube, den Fehler müssen alle machen. Den habe ich genauso mitgemacht wie die Band, weil wir haben ja grundsätzlich alles zusammen entschieden. Das war ja nicht so, dass ich nehme jetzt die Anlage mit und das ist so oder so, sondern wollen wir das? Ja oder nein? Und dann alle, ja, machen wir. Gut. Und dann war das natürlich angenehm und eigene RGF, was so die Catering Company von den Ärzten ist oder von Hosen und so, an die dabei zu haben. Das ist natürlich alles total super und toll, hat unfassbar viel Geld gekostet. Und hat es auch ein bisschen, weil die Crew separat gefahren ist im Nightliner, weil die ja auch morgens in der Halle sein mussten. Die Band will ja nicht morgens um 8 Uhr in der Halle stehen, wenn die aufbauen. Also sind wir separat mit dem Auto gefahren. Die haben uns ja damals extra so ein Dings da gekauft, da so ein Bus, hatten Hotels. Und das hat das Ganze aber so ein bisschen zerzweigt irgendwie. Das war totale Scheiße, dass man nicht mit der Crew zusammenhing. Früher war es halt wirklich diese Family. Und dann war es so auseinander, weil die haben ihren Job gehabt. Man hat sich dann irgendwann nachmittags noch einen Soundcheck getroffen. Man hat so ein paar Witzchen zusammen gemacht, aber irgendwie hat man gemerkt, das war nicht mehr so diese Familiending, was man vorher hatte. Und das war halt auch ein bisschen ein Problem dabei. Und das war einmal. Und nach dieser Pause hieß es, machen wir nicht nochmal. Wir fahren nicht nochmal mit so einem großen, sondern alle nur noch zusammen in einem Nightliner. Um auch Zimbel hat sich da selber ein bisschen auch beschnitten und gesagt, das ist vielleicht ganz gut, wenn ich da mitfahre. Und da hat er eine richtig gute Phase gehabt, als wir dann nochmal los sind. Das war dann so 98. Das war eine richtig super Tour, weil Zimbel wirklich gut drauf war. Und gesagt hat, ich will gar nicht mehr in ein Hotelzimmer, weil ich weiß ja, was ich da mache. Mhm. Und wenn ich dann mit dem Nightliner bin, dann kontrollieren jeder jeden ein bisschen. Und das war echt super. Man hat ihn pennen lassen und alle haben ihren Job gemacht. Dann ist er um 4 dann wach geworden. Aber der hat auch ganz lange beim Busfahrer gesessen. Also wenn alle gepennt haben und alle im Bett waren, ist er dann wieder wach geworden. Er hat halt einfach nur seinen eigenen Rhythmus gehabt. Und dann saß der da beim Busfahrer morgens um 5 und hat dann irgendwie mit ihm gequatscht.
So, genau, da hat Bernie jetzt im Prinzip schon so ein bisschen was erzählt von der Zeit, die dann noch danach kommt. Aber jetzt gerade 96 ist es halt eben so, man hat den Nightliner, man hat zusätzlich den Bus, man ist ziemlich separiert von der Crew, die vorher Family war, und hat jetzt so ein bisschen diesen Bandklüngel und diesen Crew-Klüngel und man ist so ein bisschen getrennt und das ist nicht unbedingt so wirklich gut. Das hat man dann später wieder geändert, wie wir gerade gehört haben. 98, wenn sie dann wieder unterwegs sein werden. Aber da sind wir noch nicht, sondern wir sind immer noch bei der Kicks and Chicks. Und auch Rap hat zu dieser Monster-Tour mit Monster-Equipment, Monster-Technik, vielen Fahrzeugen und Personal was zu sagen.
Wir kamen auf die glorreiche Idee, wir nehmen unsere Anlage selbst mit. Und Köche, also und Catering-Service und alles, weil große Hallen und da muss man auch, das, ne? Also so diesen Sprung in die Oberliga oder Mittelober, weiß ich nicht, zweite Liga von erste Liga wäre dann Stadien gewesen, ne? Dann hatten wir eine riesen Bühne dabei, eine riesen Monitoranlage dabei. Kluber hat sich da ein Riesendinger, seinen Traum erfüllt, Riesenboxen dahingestellt und hat sich seines Erachtens den ultimativen Drum-Sound geben lassen. Zimbel stand aber vor Klube, der hat sich auch das geben lassen, was er brauchte. So, Soundcheck. Die Band ist auf der Bühne.
Und jetzt mach deine Arbeit da vorne.
Bei Gitarren, da war es eigentlich entspannt. Spiel ein Stück. Der Klube zum Monitormann. Hoch, lauter. Der Zimbel zum Monitormann. Ich höre mich nicht mehr. Lauter. Bup, bup. So, im lauter. Und dann haben die im Prinzip nur noch sich gehört. Und den Rest der Band nicht.
Wenn du weiter so blöde, doofe Schwänze machst, dann nehme ich das Zeug und kehre dir mal den Klabus dafür aus der Erfahrung.
Und ich weiß noch, da gab es ein Erlebnis. Da gab es einen ziemlich guten Pultmitschnitt von einem Konzert. Und dann kam irgendwann auf einmal von hinten also fast gleichzeitig von Zimbel und Klube. Mensch, Rap, du spielst ja richtig geil, du spielst ja alle Soli so, wie sie auf der Platte sind. Ich sag, ja, das ist hier meine Aufgabe in der Band und das mal, das habe ich ja nie gehört. Und das ging über ganz viele Konzerte, bis diese Erkenntnis kam. Durch den Zufall, durch diesen Pultmix, den wir da im Bus dann hatten, hat einer schnell eine CD gebrannt.
Die Bates erfüllen sich ihre musikalischen Träume, jeder an seinem Instrument, immer höher, immer größer, immer schneller, immer weiter. Nur leider ist das Ganze eigentlich eher kontraproduktiv und tut dem Sound und dem, ja, dem Hören und dem eigenen Empfinden in der Band nicht so wirklich gut. Sascha, du bist selber Musiker, du kannst da was zu sagen, wenn du das so hörst. Was ist so deine Gedanken dazu?
Also ich kenne es ja natürlich auch so von kleineren Clubkonzerten, ist immer räudig. Also diese Sache mit dem, ich brauche das auf meinem Monitor, ich brauche das, das spielt nochmal. Nee, ich höre es immer noch nicht, Also da hat sich ja Gott sei Dank auch technisch einiges getan, sodass auch wir jetzt mit Kommando Butterfahrt komplett mit In-Ears spielen. Und das macht die Sache so unfassbar viel leichter und Dingens, weil du regelst dir das quasi, wie du es brauchst, per App einfach auf deinem Kopfhörer selber. Also wenn ich das Schlagzeug nicht drauf haben will, nehme ich das raus. Wenn ich irgendjemanden nicht singen haben will, nehme ich den raus. Und wenn ich aber die Gitarre laut brauche, kann ich mir das selber regeln. Das ist also ein himmelweiter Unterschied zwischen so einer offenen Monitoranlage, die auf der Bühne steht, weil der Bühnensound oft scheiße ist. Mhm. Ich kann mich da wirklich an Konzerte erinnern, wo du dann irgendwie versuchen musst, weiterzukommen oder beziehungsweise überhaupt vernünftig spielen zu können, weil das einfach nur Kraut und Rüben ist, was du auf dem Ding hast. Also wenn du jemanden als Tonmischer oder Tonmischerin hast, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben oder das so einigermaßen hinkriegen, dann hast du ein echtes Problem, als Musiker auf der Bühne zu stehen, wenn der Sound auf der Bühne scheiße ist. Mhm. Also richtig, dann hast du ein echtes Problem, weil du orientierst dich an nichts mehr. Mhm. Und es klingt auf der Bühne alles ganz anders als das, was nach vorne Bescheid wird. Das ist quasi nochmal eine andere Mischung. Mhm. Und das ist schon echt, also dieses In-Ear ist ein himmelweiter Unterschied. Ist total abgefahren.
Gut, das ist natürlich eine Technologie, da konnten die Bates in den 90ern noch nicht drauf zurückgreifen. Aber dieser Gedanke, man möchte sich jetzt mal endlich das Equipment zulegen, wovon man eigentlich als junger Musiker mittellos immer geträumt hat. Genau, denke ich auch, kann man gut verstehen. Und ja, das sind dann natürlich auch so die Erfahrungswerte, die man dann irgendwie sammelt, dass das vielleicht gar nicht immer so gut ist. Die Erfahrung haben die Jungs, sage ich immer so ein bisschen lapidar, jetzt anscheinend gemacht. Also man wird sich da wieder etwas zurückbauen und verkleinern. Und was machen sie jetzt quasi in dieser kleinen Pause zwischen dem ersten Tourblock und dem zweiten, der sich dann in Weihnachtskonzerten ausdrücken wird? Ja, sie gehen ins Studio und zwar nach Berlin mal wieder zu Andini und nehmen ein Live-Album auf, beziehungsweise das wird halt abgemischt. What a Beautiful Noise ist das Ganze, wird dann im Januar 97 veröffentlicht. Da wird also nicht in den Urlaub gefahren oder sonst wie entspannt, sondern man arbeitet im Prinzip an diesem Live-Album, was dann Anfang 97 rauskommt. Und dann startet die Weihnachtstour oder starten die Weihnachtskonzerte der Kicks and Chicks Tour. Das ist also dann der zweite Block dieser Tour. Und zwar beginnt sie am 15.12.96 in Augsburg, geht dann weiter am 16.12. in Frankfurt am Main, 17.12. Aachen, 19.12. Dortmund, 20.12. Osterode, 21.12. Steinheim, 26.12. Heimspiel Kassel Spot, 27.12. Knesebeck Schützenhaus und 28.12. zurück in Hameln in der Rattenfängerhalle. Also auch wieder so ein Block von ungefähr 10 Konzerten. Das heißt, wir haben jetzt schon ungefähr 45 Konzerte, die diese Tour ausgemacht haben bis zum Ende des Jahres. Also roundabout ist die Kicks and Chicks Tour einfach extrem lang. Auch die Freunde, über die wir schon immer mal wieder gesprochen haben, ne, wie läuft es eigentlich, wie wir denn Freundschaften, Verbindungen nach Eschwege, nach Kassel, in die Heimat und so weiter aufrechterhalten. Die Freunde müssen halt jetzt, wenn sie sehen wollen, wenn sie sich sehen wollen, zu den Konzerten kommen, anders geht's nicht. Denn auf einmal sind die Bands halt weg und auf Tour. Und was macht man neben den Soundchecks, Fahrten, Konzerten, wenn man so die ganze Zeit auf Tour ist und aufeinander hockt, um uns das Tourleben mal so ein bisschen vor Augen führen zu lassen, haben wir da mal zwei Menschen gefragt, die Erfahrung damit haben, auf Tour zu sein, nämlich Klaus Kornfield und Jessica Yeti.
Ich kenne das eigentlich von vielen Bands, wenn man unterwegs ist, man macht die ganze Zeit Witze. Weißt du, auch selbst Zimbel war ein großer Witzemacher, hat irgendwelche Kinder auf der Straße angeschrien, als wäre er so ein Monster oder so. Und die Kids sind total erschrocken und dann haben sie ihn beschimpft. Und das waren halt so kleine Ausbrüche von Infantilität, die man sich erlauben konnte. Und das war ja auch langweilig den ganzen Tag. Man musste sich irgendwie beschäftigen. Und die Asterix-Hefte waren schnell ausgelesen.
Tour ist immer auch Klassenfahrt. Immer. Ja. Für mich war Tour immer Klassenfahrt. Und das war nachmittags 1-Euro-Shops, durch Malls laufen, natürlich Alkohol. Aber es waren immer Klassenfahrt. Und wenn man Glück hatte, das war bei den Bates so, das war bei euch so, das war bei uns so. Ich kenne auch Bands, bei denen war das nicht so. Wenn das eine 4 Freunde, 5 Freunde, 6 Freunde machen, eine Firma Band war, und das waren die Bates und das war bei uns so, dann war das eben auch Klassenfahrt.
Klassenfahrt, Asterix-Hefte, Kinder erschrecken, durch Malls laufen und in 1-Euro-Shops irgendeinen Quatsch kaufen. Man muss sich irgendwie die Zeit vertreiben. Ja, wie sieht das von der anderen Seite aus? Also das waren jetzt Leute, die selber Musiker waren und sind und eben auch mit ihren Bands auf Tour waren und sozusagen diese Seite kennen. Wie sieht's von der anderen Seite aus? Was ist mit den Freunden, die keine Musiker sind und nicht auf Tour gehen?
Ja, und die Jungs haben sich wirklich sichtlich gefreut, auch wenn man eben nicht nur, was war ich, 1, 2, 3 Tage mit denen gefahren ist oder eben länger dabei war, sondern die haben sich auch wirklich gefreut, wenn man aus Eschwege mal ein Eschwiger Bier mitgebracht hat und eben auch mal erzählt hat, was so in der Heimat los war. Es gab kein Internet, es gab Handys, ja, so Ware, die waren so groß. Da haben die sich natürlich gefreut, was macht denn der, was treibt denn der? Also das war, ich glaube, das war, du magst mich korrigieren, es war keine Belastung für euch, wenn wir da...
Die haben sich wirklich gefreut. Selbst haben wir uns ja nicht gesehen.
Ja, die waren da wirklich weg und gerade Kicks und Chicks zu, die war unheimlich lange. Da ging es wirklich nur, dass wenn man die Jungs sehen wollte, sie besuchen musste.
Also das war, wenn ich dazwischenhauen darf, aber wir waren ungefähr so diese Hochzeit, so in den 90ern, was musste, also 200 bis 250 Tage im Jahr unterwegs. Das ist echt viel. Also das ist ja nicht nur also Konzerte, immer weit über 100 Konzerte jedes Jahr, aber dann Promotour und Studio und dies und das. Und
da bist du nie zu Hause.
Das war eigentlich nicht. Ja. Und das war dann wirklich so, wenn man angerufen hat und sagt, wo bist du denn? Ja, morgen haben wir einen Off-Day, komm doch vorbei, da können wir ein bisschen quatschen. Weil, wie ihr schon sagte, man hat vor der großen Bakeside, hat man jeden Tag oder mindestens 2, 3 Mal in der Woche irgendwas Kontakt gehabt oder Billard gespielt und auf einmal waren die Freunde, die ja erstmal als Musiker keinen so keine so große Rolle spielten, waren auf einmal weg und dann ging es wirklich nur, dass man so auf den Konzerten gesehen hat.
45 Konzerte haben wir jetzt schon durch und es ist tatsächlich desaströs. Also es wird als desaströs beschrieben von Klube zum Beispiel. Es gibt am Ende dieser Tour, wir werden nochmal drüber sprechen an späterer Stelle, tatsächlich stressbedingte Krankheiten bei der Band und auch bei der Crew. Rep sagt, das ging tatsächlich an uns allen nicht spurlos vorüber. Dieser Leistungsdruck, den man eben hat, wenn man so eine große Tour professionell bespielen muss.
Und das hat aber auch Spannungen erzeugt, insofern, dass der Klube sich da auch reingesteigert hat, irgendwie die ganze Sache. Zimbel, dem ging es auch nicht so besonders gut. Das war auch, glaube ich, die Phase, wo er irgendwie angefangen hat, ja, sich vor dem Auftritt dann immer noch, ja, es war, glaube ich, Koks. Von dem Auftritt noch Koks zu geben. Das aber auch dann von oben sozusagen bekommen hat. Also wir wollten nicht, dass irgendwelche Fans ihm das Zeug besorgen und dann kriegt er irgendein Scheißzeug und womöglich noch irgendwas, wo irgendwas drin ist und dann fällt er uns auf der Bühne um. Das war auch eigentlich der Anfang vom Ende irgendwie. Weil nach der Tour, da ging das ja mit dem Alkoholismus richtig los. Also richtig mit dem Hardcore-Alkoholismus. eben aus solchen Gründen, weil er im Prinzip nach der Tour hat es einfach übertrieben mit Koks und das gab es zu Hause nicht. Das Einzige, was wirklich den Schmerz getötet hat, will ich mal sagen, das war Schnaps hochprozentiger. Und das hat er auch gemacht. Und dann war leider auch ein bisschen zu viel Zeit verstrichen, bis wir wieder angefangen haben mit musizieren. Und da hat er, glaube ich, diese Schwelle überschritten vom Quartalstrinker zum Alkoholiker.
Das ist natürlich jetzt speziell ein Blick auf Zimbel, den wir natürlich auch nicht umgehen können. Der Stress und dieses Leben sozusagen bedeutet halt für ihn tatsächlich einen wesentlich größeren, intensiveren, härteren Konsum in viele Richtungen. Wir haben Rap gerade gehört und wollen auch nochmal hören, was Bernie dazu sagt.
Diese Schnapsnummer war halt einfach genau das Problem dabei. Bier hat halt irgendwann nicht mehr gereicht und da haben wir alle weggeguckt, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir da, glaube ich, alle Schiss hatten, was passiert denn, was machst du denn da? Und wir wussten ja immer ganz genau, wie das ist, wenn du jemanden auf irgendwas ansprichst in der Band, da hat es ja sofort Schlag getan. Also das war ja, Kluber hat ihm das ja schon gesagt, er war einmal beim Johannesfest einen Tag bevor sie ins Studio sind, nach Spenge für die Psycho Junior, dann ist dann Kluber aufgestanden und oder umgekehrt, einer von den beiden ist zum anderen gegangen und hat gesagt, hier, jetzt hör mal ein bisschen auf, mach mal langsam, wir wollen morgen ins Studio gehen und aufnehmen. Aufgestanden, ausgeholt und blaues Auge gehauen. Das ist halt die Reaktion, das wussten wir alle und deswegen haben wir uns alle schön zurückgehalten und haben am besten nichts gesagt.
Ja, es ist natürlich irgendwie ein bisschen amüsant, ne, wenn man sich vorstellt, der eine sagt ja auch, komm, mach mal ein bisschen ruhiger und kriegt direkt eine rein. Das ist natürlich wild, mag den rauen Punk-Alltag der Band irgendwie ein bisschen abbilden, aber zeigt natürlich auch, man ist in einer gewissen Mentalität unterwegs, ne? Die Bates waren schon immer so, wie sie sind und hätten das jetzt einfach in diesem Zeitraum der Karriere spätestens mal ein bisschen zurückstellen müssen, um ihre eigene Gesundheit nicht noch weiter zu strapazieren. Das konnten und wollten sie aber nicht. Und da muss man natürlich vor allem Zimbel nennen, der, denke ich, sowohl nicht konnte als auch nicht wollte. Und auch bei den anderen gab es offenbar Schwierigkeiten, sich anzupassen, was sehr verständlich ist, aber die haben es halt unterm Strich irgendwie ein bisschen besser hinbekommen, muss man einfach so sagen. Ja, und wir haben jetzt das Jahr 96 abgehakt, denn wir waren gerade beim letzten Konzert am 28.12. in Hameln. Viel mehr Tage hat das Jahr nicht. Es ist Silvester und direkt nach Silvester, am 3.1.1997, geht sie weiter, die Kicks and Chicks Tour. Und zwar mit ein paar weiteren Terminen, die als Wintertour gekennzeichnet sind. Also man hatte jetzt den Herbstteil, man hatte den Weihnachtsteil, jetzt kommt noch ein sogenannter Winterteil, Teil 3 dieser Tour. Da geht es am 3.1.97 nach Karlsruhe in die Festhalle Durlach, einen Tag später nach Waldkirch in die Stadthalle, dann kommt München, Muffathalle, 7.1. dann Lindau, Inselhalle und am 8.1. Heilbronn. Da geht es in die alte Gießerei. Und das ist ein Termin, wo wir nochmal kurz einhaken wollen, denn da hat sich tatsächlich der liebe Merten, Cheftechniker, mit Schrecken an diesen einen Termin erinnert.
Es waren einfach groteske Situationen dabei. Also ich kann mich daran erinnern, das war auch das erste Mal, dass wir mit Catering gereist sind, da war die Rote Gourmet-Fraktion dabei. Und ich kann mich noch an eine Show in Heilbronn erinnern, in der alten Gießerei, wo wir mitten im Winter ankamen, es lag Schnee, wir sind da über Nacht hingefahren mit einem Nightliner, wir standen dann morgens da und diese Halle war minus 10 Grad kalt. Die Heizung war ausgefallen, wir kamen da an und du gehst da irgendwie morgens um, ich weiß nicht, 8 Uhr oder sowas mussten die Köche damals anfangen, Ole, damals Jörg noch dabei bei der Roten Gourmet-Fraktion.
Aber die Band nicht im Nightliner, die sind Hotels gefahren, oder?
Genau, die Band hatte, glaube ich, damals den schwarzen Bus und hatte Hotels. Und wir
da ging es schon los.
Ja, genau. Und wir sind da morgens rein und das Ding war komplett eingefroren. Also du konntest dir nicht mal die Zähne putzen oder duschen oder sowas. Und das, ich weiß noch, wie Ole dann losgegangen ist mit einem Kanister und hat erstmal an der gegenüberliegenden Tankstelle Wasser geholt, damit die überhaupt Kaffee kochen konnten morgens. Und solche Sachen waren, das war jetzt keine totale Ausnahme. Und das war, das, der ganze Tag war völlig grotesk. Die haben dann irgendwann, Rote Gourmet-Fraktion ist ja so bekannt für so, wenn sie kochen, dann wird das halt mit ganz viel Liebe gemacht. Und das ist wirklich so Premium-Catering. Ne? Das ist Schäumchen hier, Schäumchen da, das ist alles schön angerichtet. Das wird nicht als Buffet der Hauptgang, sondern eben der wird serviert. Und die haben sich einfach wahnsinnig viel Mühe gegeben. Und dann standen die halt irgendwie bei minus 10 Grad in irgendeiner beschissenen Halle in der Küche und haben trotzdem irgendwie versucht, uns da was zu zaubern.
Wenn manchmal die Leute wüssten, wie das so mal in diesem ganzen Backstage und Background und was da alles passiert, ey.
Ja,
also wo wir uns schon umgezogen haben für die Show, das kannst du. Ich habe gesagt, wir hätten mal von Anfang an mal Fotos machen sollen, dass man mal später mal ein Fotobuch machen kann. Also da waren Löcher dabei, kannst du dir nicht vorstellen.
Und ich weiß noch, wie wir mittags da saßen, der Aufbau war noch nicht ganz durch und wir waren alle völlig durchgefroren. Und es gab irgendwie eine Suppe, sie hatten irgendwie eine Karottensuppe oder sowas gekocht. Und der Örtliche hatte versucht, irgendwie ein bisschen die Halle zu heizen. Es gab irgendwie so Gasheizgebläse, weil diese Heizung halt irgendwie nicht zu reparieren war. Und im Catering stand dann zumindest so ein Gasheizer. Und es war dann vielleicht nicht mehr minus 10 Grad, sondern irgendwie 3 Grad oder sowas mittlerweile. Und wir saßen da alle zusammen und haben Mittag gemacht. Und dann hörtest du die ganze Zeit so Geräusche. Und es war so, es gluckerte und machte. Und irgendwann platzte dann über uns in diesem Cateringraum ein Heizungsrohr. Weil halt irgendwie dann das Eis da sich langsam auflöste, auf jeden Fall, es machte einen Knall und wir saßen alle und waren nass und die komplette Küche stand unter Wasser. Ja, also und das war ein Tag, der so ein bisschen symptomatisch war für die ganze Tour. Also wir hatten auf dieser Tour viele solche Tage, also so Tage, wo irgendwie es nicht funktioniert hat, wo Dinge einfach nicht richtig gingen. Es stand unter keinem guten Stern und das war so, diese ganze Tour, diese ganze Kicks and Chicks Zeit, da zogen wirklich schwarze Wolken auf, das kann man so sagen. Also das war deutlich spürbar, ja.
Wirklich schwarze Wolken, sagt er, und das klingt ja fast so ein bisschen abergläubisch sozusagen, ne? Also dieser Tag, dieser Katastrophentag, wenn man sich vorstellt, die Kälte und die Anstrengungen, die Müdigkeit und der Stress, mental, körperlich, wie auch immer, das irgendwie was uns jetzt geschildert wurde als symptomatisch für die ganze Tour. Aus Sicht von Merten, dem Chef der Technik, also der Crew, das ist natürlich Crew-Seite, aber genau aus diesem Grund wollten wir eben auch mit Leuten wie Merten sprechen und nicht nur mit der Band selber oder mit Fans oder so, weil wir eben finden, sowas gehört halt auch dazu. Und das ist irgendwie schon sehr wichtig, finde ich, auch diese Seite mal zu hören, was die so erlebt haben. Denn das ist ja eben für diese Firma Bates ein riesengroßer Teil. Diese Crew macht das Ganze ja irgendwie auch erst tagtäglich möglich. Und jetzt gerade ist es ja wirklich eine Phase, das ist Alltag auf Tour zu sein. So, ja, nach diesem Horrortag, der also irgendwie dann doch auch symptomatisch für viele weitere Horrortage war, geht es noch ein bisschen weiter. Am 10.01. spielen sie in Arnsberg im Kult und am 11.01. in Ahaus in der Stadthalle. Und direkt die nächste Anekdote.
Wir waren auf einem Konzert in Ahaus. Hier ging gegen diese Castor-Transporte da, also diese Atommülltransporte, bla bla bla. Da saßen wir in so einem Bus und wir wussten, dass Trampino nicht wirklich ein Freund von Cymbel ist. Irgendwie, ne? Auf einmal reißt jemand die Seitentür auf bei einem Interview mit Videokameras, wer steht da drin und macht auf Best Friend der Freund Campino.
Macht auf Best Friend, der lässt ja echt kein gutes Haar an denen, das ist echt gut.
Nee. Dann haben wir das Interview im Prinzip auch abgebrochen, weil es war ja eher dann auch seine Show. Also sowas brauche ich nicht. Ne? Das ist alles schön und gut, wenn das inszeniert ist und vorher vielleicht auch abgesprochen oder irgendwas, aber nicht so dieses wir sind Freunde, ne?
Ja, wieder eine etwas unschöne Begegnung mit den Toten Hosen. Wir hatten es am Anfang schon angesprochen, dass wir dann nochmal drauf zurückkommen werden, dass es noch eine Begegnung geben wird. Und das ist jetzt der Fall am 11. Januar 97 auf diesem Konzert in Ahaus, der also mit irgendeinem Castor-Transport in Verbindung gebracht werden muss. Da gibt es nochmal die Szene. Campino platzt in ein Interview und macht sich wichtig, so zumindest aus Sicht von Rap. So, weiter geht's und da kommen jetzt noch mal einige Termine auf uns zu. Sascha, du bist so gut im Termine vorlesen.
Ich bin so gut im Lesen, ich mach das mal. 12.01. in Bonn in der Biskuithalle, 14.01. Rötis, 15.01. in Graz. Also hier steht Graz oder Oldenburg? Man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht.
Okay. 17.01. in Hemmoor, Festhalle oder in der Stadthalle. Da sind sich die Quellen nicht ganz einig.
Genau.
18.01. in Kloppenburg in der Stadthalle. 19.01. in Krefeld, Kulturfabrik. 21.01. in Scharfheim, Stadthalle. Dann geht es weiter nach Halle in die Easy Shore am 23.01. Tags darauf nach Cottbus ins Gladhaus. Dann den nächsten Tag nach Lübeck. Boah, eine gute Strecke. Von Cottbus nach Lübeck. Lübeck in Kartomania. Tags darauf am 26.01. in Potsdam in Lindenpark. 28.01. dann in Pott nach Dortmund. Dann von da aus am 30.01. nach Wien. Und am 31.01. nach Schwandorf. Gleich weiter am 1.02. nach Arnsbach. 2.02. Augsburg. 3.02. Stolberg. 5.02. Osterode, 8.02. Innsbruck, 9.02. Frankfurt am Main und am 13.02. mal wieder in Fulda.
Ja, und man merkt schon, dass allein das Vorlesen ist anstrengend. Ach, und deswegen machen wir das auch, um sich vorzustellen, wie anstrengend das sein muss, diese ganzen Gigs zu spielen. Das waren jetzt wieder so viele Termine hintereinander. Also ich habe mal grob mitgezählt, es müssen mindestens 25, wenn nicht sogar, ich glaube, ich war bei 28.
Krass.
Also sagen wir mal, roundabout 30 Konzerte, die jetzt nochmal auf diese 45, die wir schon hatten, wenn auch mit kurzen Unterbrechungen, paar Tage über Silvester oder eben auch diese kurze Zeit im Studio, dann wo die Live-CD abgemischt wird. Aber man hat jetzt ungefähr von September bis Februar wirklich 75 Konzerte gespielt. Das ist
unfassbar.
Wahnsinn.
Kicks and Chicks Tour war Hölle, war echt richtig schlimm. Du hast gemerkt, es hat in der Band, wie das halt, wenn man 24 Stunden am Tag aufeinander hängt, einfach gekrieselt. Und die Art und Weise, wie die mit sowas umgehen, kannte man ja von vorher. Die haben sich dann alle ein bisschen zurückgehalten, um sich nicht aufs Maul zu hauen, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Aber das ist dann natürlich auch irgendwann rausgekommen und hat dann einen Schlag getan. Das ist einfach, wenn es in der Band nicht funktioniert, das kenne ich auch von anderen Bands, dass die das sofort kompensieren, indem sie dann plötzlich den Tontechniker scheiße finden und macht angeblich einen scheiß Sound. Der Lichtmann ist total kacke, die Leute beschweren sich alle. So ging das nämlich dann immer weiter. Und das war so ein bisschen das Problem bei der ganzen Sache, dass sie alle waren schuld, alle waren kacke auf dieser Tour, nur sie selber haben das nicht bei sich gesucht. Das muss man mal leider so sehen. Und deswegen war das für alle Beteiligten die absolute Hölle, diese Tour. Weil richtig halt jeden Morgen war so, kriegt man den Tag rum, man wusste es nie, alle immer so ganz vorsichtig und ja, nichts sagen und dass nichts irgendwie explodiert und so.
Ja, unangenehm, ne? Also wenn man schon morgens keinen Bock auf den Tag hat, weil man weiß, jeder hat schlechte Laune, jeder hat eigentlich irgendwie keinen Bock mehr und wird eigentlich ganz gerne wahrscheinlich mal für 2 Wochen nach Hause oder irgendwie so und man kann nicht, man muss irgendwie zusammen klarkommen. Und man ist halt gewohnt, das in der Heimat auch mit Fäusten auszutragen. Man hält sich natürlich zurück, aber ja, also Bernie hat es ja beschrieben, das klingt schon irgendwie nicht so angenehm, muss man natürlich sagen. So, nicht, dass 75 Konzerte nicht schon irgendwie genug wären. Es geht munter weiter in die Schweiz. Sascha, lies nochmal.
Das ist dann am 5.3. in Winterthur, 6.3. Basel, einen Tag später nach Luzern, wieder einen Tag später nach Zürich und am 9.3. nach Bern.
Ja, und das ist natürlich für alle unheimlich stressig, anstrengend ist und so weiter, haben wir schon besprochen. Wir sind auch schon ein bisschen speziell auf Zimmel eingegangen, der also mit seinen Substanzen sozusagen nicht spärlich haushaltet, im Gegenteil. Und werfen jetzt nochmal über Bernie sozusagen einen Blick auf ein anderes Bandmitglied, nämlich
Klube als Freund von Cymbel, das gesehen hat, wie der sich wirklich jeden Tag so zugerichtet hat. Der hat das so in sich reingefressen, weil er gesagt hat, er will jetzt da nichts sagen, weil sonst ist ja plötzlich irgendwie die ganze Tour vorbei und da willst du nicht der Arsch sein. Also hat er sich nicht reingefressen und das hat ihn so fertig gemacht. Also der war körperlich wirklich, der hatte, ist alles angeschwollen bei ihm und also wirklich, weil der das Wort wirklich, der hat es wirklich in sich reingefressen alles. Das hat auch mal zwischendurch mal einen Schlag getan, das war in Krefeld, beim Soundcheck haben die beiden sich so dermaßen am Arsch gehabt, dass es Zimmer gesagt hat, ich spiele heute keine Show. Und da mussten wir, da standen schon Leute vor der Tür, wir mussten die Show absagen. Also das gab es auch noch nie und das war so richtig hart. Und dann war ein Off-Tag am nächsten Tag und dann haben wir gesagt, so alle erstmal irgendwie ins Zimmer und mal ruhig machen. Außer einer natürlich, der natürlich nie ruhig gemacht hat. Aber und dann hat man sich nochmal zusammengesetzt und okay, jetzt reißen sich alle zusammen und dann haben wir diese Tour irgendwie über die Runden gebracht. Und danach war ganz klar, da muss jetzt mal eine Pause her, das geht gerade nicht mehr. Und die Pause war relativ lang.
So, ja, Bernie hat uns nochmal verdeutlicht, was für eine Stimmung auf dieser Tour und vor allem jetzt auch zum Ende der Tour herrscht. Er sprach jetzt nochmal über diesen 19.01. in Krefeld, das ist ja ein Termin im Januar gewesen. Danach folgten noch einige, man hat ja den Januar noch durchgespielt, man hat den Februar noch durchgespielt, bis Mitte Februar und dann eben auch noch diese 5 Schweiz-Termine. Man hat aber im Prinzip schon spätestens seit dem 19.01. überhaupt keinen Bock mehr. Und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, so ich stelle mir das so vor, wenn du auf so einer elendig langen Autofahrt bist, dir tut der Popo weh, du musst pinkeln, dir ist kalt, du bist müde, es ist einfach alles scheiße, du willst nur noch nach Hause. Du musst halt irgendwie noch durchhalten. So, das ist so, da glaube ich, das Gefühl, was die jetzt seit dem 19.01. spätestens, vielleicht auch schon vorher, wenn wir uns an Mertens Kommentar erinnern, wie es auch der Crew so ging, irgendwie haben. Also das heißt, es gab ganz viele Termine, wo die eigentlich sich nur noch angekotzt haben, wenn man es jetzt mal so krass ausdrücken möchte. Mhm. Ja, schade, schade, ist nicht unbedingt die Bates-Idylle, die man so aus Anfangszeiten noch im Kopf hat. Also die Freunde sind jetzt gerade, ich will nicht sagen keine Freunde mehr, aber ja doch, vielleicht für den Moment muss man das tatsächlich so sagen. Ja. Wir würden zum Abschluss der Sendung, glaube ich, jetzt auch nochmal den unangenehmen Schritt gehen, Rap zu zitieren, und zwar aus seiner Studienarbeit, um einfach zu sehen, in welche Richtung sich das jetzt hier gerade zu dieser Zeit und für die nächste Sendung entwickelt.
Nach Beendigung der im März angehangenen Auftritte in der Schweiz hatten wir Opfer in der Band zu beklagen. Klube wurde von einem Burnout-Syndrom heimgesucht. Sein Körper war durch den Stress wie ausgebrannt, sodass er sich laut seinem Hausarzt in der körperlichen Verfassung eines 60-Jährigen befand. Am schlimmsten hatte es Zimbel getroffen. Unser Frontmann neigte schon immer zu einem erhöhten Drogen- und Alkoholkonsum. Nach der Tour hatte er den Bogen überspannt. Bereits während der Tour hat er versucht, seinen Körper mit Hilfe von Drogen zu steuern. Wenn er durch den erhöhten Alkoholkonsum auf Tour müde wurde, putschte er sich mit Kokain auf. Wenn er wegen des Kokains nicht schlafen konnte, schluckte er Valium-Tabletten. Als ihm nach der Tour kein Kokain mehr zur Verfügung stand, musste er sich mit einer legalen Droge betäuben. Das Einzige, was für diesen Zweck geeignet war, war harter Alkohol. So wurde aus dem Biertrinker Zimbel ein schwerer Alkoholiker. In der Zwangspause, die mehrere Monate lang andauerte, hatte Zimbel eine freiwillige Entgiftung über sich ergehen lassen. Die ersten Wochen nach der Entgiftung versuchte er zwar mit Regeln, die er sich selbst auferlegt hatte, seinen Alkoholkonsum so gering wie möglich zu halten, doch langsam schraubte sich dieser wieder hoch.
Ja, das ist natürlich jetzt der Stand der Dinge Anfang 1997. Alle hassen sich.
Krass.
Zimbel ist richtig drauf. Klube ist völlig kaputt. Und man spricht nicht mehr miteinander und man hat keinen Bock mehr aufeinander. Das ist die Realität der Bates Anfang 97.
Schlimm.
Ziemlich kacke, ziemlich schlimm. Und es wird auch nicht unbedingt besser. Doch, zeitweise wird es nochmal besser. 98, 99. Aber im Prinzip, und ich glaube, dass sich das auch für diejenigen, die es nicht vielleicht ohnehin schon wussten, weil sie sich mit der Geschichte befasst haben, hoffentlich recht deutlich gewesen ist anhand der Kommentare, die wir jetzt in dieser Sendung schon gehört haben, dass man sich irgendwie vorstellen kann, oha, das war schon ziemlich übel. Und das hat natürlich viele Gründe. Diese Tour war viel zu anstrengend, viel zu intensiv. Man hätte da aus gesundheitlichen Gründen viel früher die Reißleine ziehen müssen. Wir wollen das jetzt gar nicht überschwänglich kommentieren, denn ich denke, die Aussagen der von uns interviewten Personen sprechen da schon für sich und eine deutliche Sprache. Aber das ist jetzt gerade so die Stimmung und die Situation, in der wir uns befinden, Anfang des Jahres 97. Und die eben auch dazu führt, dass man, wie Bernie eben auch schon andeutete, feststellen muss, es geht hier gerade nicht weiter mit den Bates. Tja, leider ist das der traurige, aber nüchterne Blick, den wir euch jetzt am Ende dieser Sendung geben müssen. Wir können euch leider nicht wie sonst so üblich einen positiven Ausblick geben, sondern wir sind jetzt einerseits auf dem Höhepunkt dieser Karriere, mit dieser wahnsinnig großen Tour, mit dem vorausgegangenen Festivals, Zeitung, Fernsehen und so weiter, Auftritten, aber eben gleichzeitig auch auf dem absoluten Wendepunkt und es wird nicht mehr wirklich bergauf gehen.
Nee.
Leider, leider. Aber wir haben auch erst 97 und noch mindestens 3 Jahre vor der Brust, die wir mit der aktiven Bandgeschichte zu tun haben werden, auch wenn jetzt erstmal ein kleiner Einschub und eine kleine Trennung erfolgt, darüber dann mehr in der nächsten Sendung, werden wir auch noch ganz viele lustige und positive Dinge zu berichten haben. So viel sei auf jeden Fall schon mal gesagt. Aber natürlich, wir wissen, dass es 2000 respektive 2001 mit dieser Band endet. Ich würde sagen, es war eine sehr intensive Sendung mit ganz vielen Stimmen und trotz der düsteren Aussicht und des sehr bescheidenen Status dieser Band zu diesem Zeitpunkt hat es mir große Freude gemacht.
Mir auch.
Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr euch in diese Zeit der Bates 96 und diese wahnsinnig lange und intensive Tour einfühlen können. Und vielleicht zum Schluss noch von mir, es hat irgendjemand gesagt, heutzutage macht man solche Touren einfach auch überhaupt nicht mehr, wie es in den 90ern der Fall war. Und da waren natürlich die Bates nicht die einzige Band, die solche Mammut-Touren gefahren hat. Mhm. Aber es gibt ja auch noch Wieso. Und Wieso spielen ja derzeit, also man muss sagen, war ja eine Band, die auch, ich glaube, 2 oder maximal 3 Auftritte, aber immerhin irgendwie mit den Bates zusammen hatte. Mhm. Die mochten sich, die kannten sich und es gab sogar so eine Art Fanfreundschaft zwischen den Wieso- und Bates-Fans. Es gab da wohl sogar mal eine Homepage. Also irgendeine Verbindung ist auf jeden Fall da. Ich glaube, wir haben auch mit Klube kurz über Wieso gesprochen. Und die sind ja jetzt gerade seit Anfang Februar auf Tour, seit einem Monat. Und die Tour geht auch noch einen Monat. Also ich glaube, die sind jetzt ungefähr in der Hälfte der Zeit. Und ich habe vorhin spaßeshalber mal nachgezählt, weil ich ja wusste, dass wir über die Kicks and Chicks sprechen werden in dieser Sendung. Die haben tatsächlich auch immerhin 48 Termine.
Boah.
In 2 Monaten.
Boah, krass.
Die haben das, machen das immer noch wie in den 90ern.
Die geben sich's, ey.
Die geben sich's, ja. Aber ich wage mal zu behaupten, glaube ich, lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, dass die ein bisschen gesünder unterwegs sind auf Tour, als die Bates 96 waren.
Das mag sein.
Okay, lassen wir so stehen. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Oh ja.
Wir machen natürlich weiter bis zum bitteren Ende. Mit den Bands.
Oder könnte man heute, hätte man schön jetzt die Hosen einspielen können. Für den Rap.
Und die Jahre zielen ins Land und wir trinken immer noch ohne Verstand.
Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören, wie immer. Hoffen, dass es bald weitergeht und freuen uns mit gemischten Gefühlen auch das auf die Zeit, die danach kommt mit unseren Eschweger Jungs.
Jawohl. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dahin.
Und eure Treue.
Lassen wir, wie immer, die Ärzte für uns sagen.
Liebe und Frieden und so.
Jawohl.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao. Don't tell me no lies.